Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Es geht schnell im Fußball. Einen Tag kannst du der Depp sein, am nächsten Tag bist du der Held. Und heute zum Glück bin ich der Held gewesen.
Dennis Undaff hat in den vergangenen Tagen nicht nur das gesamte Wechselbad der Gefühle mitgenommen beim VfB, sondern ist auch ein richtiges Einspielermonster, denn er schafft es wirklich in wenigen Sekunden komplett auf den Punkt zu bringen, was da so zuletzt los war. Wir sprechen darüber, über die Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, über den 1:0 Erfolg im DFB-Pokal gegen Union Berlin und blicken natürlich voraus auf die Bundesliga-Begegnung auf der Ostalb beim 1. FC Heidenheim am Sonntag. Und das mache ich zum Glück nicht allein, sondern ich mache das gleich mit zwei Gästen, die euch da draußen allen sehr, sehr bekannt sind. Der erste ist klar, Philipp Meisel, grüß dich.
Grüße gehen raus an euch und Grüße gehen rüber zum Felix, der sonst immer per Einspieler bei uns hier am Start ist. Aber weil wir die Ostalb-Wochos haben, wie wir letzte Woche schon ausgerufen haben, ist er jetzt einfach mal hier in der ganzen Sendung mit dabei. Felix, grüß dich.
Grüße zurück und jetzt müsst ihr euch mal eine ganze Folge aushalten, aber ich jag nicht so viele Daten rein heute.
Aber wir lassen das immer mal wieder schön einfließen und wir versprechen euch da draußen, wir machen hier eine launige kleine Dreierrunde und versuchen euch so gut wie es geht durch all das mitzunehmen, was da zuletzt passiert ist. Und das war einiges, Philipp. Wollen wir es wie immer chronologisch abhandeln?
Lass uns das gerne so machen. Vielleicht noch einen Satz vorneweg. Möglicherweise hört sich die Podcast-Folge diese Woche ein bisschen wilder an als sonst, weil wir remote aufnehmen. Das heißt, wir sind dezentral, jeder sitzt irgendwie zu Hause und Feiertag, Mittwochmittag ist gerade und es kann sein, dass unser Tool hier uns ein bisschen in die Quere kommt, aber wir hoffen es nicht. Insofern, lasst loslegen. Chronologie, womit fangen wir an? Mit den Schwächen, die die TSG Hoffenheim beim VfB Stuttgart schonungslos aufgedeckt hat. Sollen wir so machen?
Christian? Können wir. Und Felix, du bist wahrscheinlich bei beiden Spielen im Stadion auch gewesen, so wie ich dich kenne. Wie hast du den Samstagnachmittag wahrgenommen?
Ja, ich hatte eigentlich schon eine große Vorfreude. Es ist jetzt logischerweise kein Derby, vielleicht aus Hoffenheimer Seite, aber ist aus unserer Seite nicht, sage ich mal. Trotzdem ist halt so ein bisschen Hitze schon immer drin, wenn es gegen Hoffenheim geht, so ein bisschen die Anfeindlichung auch drin. Und gegen die willst du, oder ich zumindest, kann ich für alle Fans sprechen, aber ich zumindest will gegen die auch mehr gewinnen als jetzt gegen Köln oder sowas zum Beispiel. Und deswegen tat es jetzt gerade gegen Hoffenheim weh zu verlieren und eben auf die Art und Weise zu verlieren, wo du eigentlich ja, ich sag mal, 8 oder 9 von 10 der Spiele mit dem Verlauf verlierst du nicht. Zwar wieder so ein bisschen Throwback zur letzten Saison, ein bisschen Chancenwucher hier und da. Hat natürlich auch perfekt so ein bisschen in das Storytelling gepasst, dass jetzt gerade ein Gerassi weg ist und direkt brauchst du mal 2, 3 Schüsse mehr, dass ein Tor fällt, aber alles kein Rückschlag und das hat man auch am Dienstag schon gesehen und passiert mal und irgendwann, dass die erste Pleite mal kommt, war auch klar. Jetzt waren 6 Siege am Stück, das kann man sowieso noch ein paar Jahre lang feiern, glaube ich. Deswegen war es jetzt auch alles nicht so wild.
Ich richte mich nach euch und wir werden das chronologisch abhandeln, sprich erst Hoffenheim und dann Union und trotzdem, das nehme ich vorweg, kann man mittlerweile, vor allem rückblickend, die beiden Spiele, wie ich finde, gar nicht mal so getrennt voneinander betrachten, weil sich sehr, sehr viel in beiden Spielen gezeigt hat, im Negativen und im Positiven. Ich finde sogar, und würde die These aufstellen, widersprecht mir gerne, das war eigentlich keine schlechte Leistung vom VfB. Oder andersrum formuliert, der VfB hat schon schlechtere Leistungen gezeigt, in denen er 3 Punkte eingefahren hat diese Saison. Wie siehst du es, Philipp?
Das ist korrekt. Das sehe ich genauso. Ich sehe aber halt auch etwas, was man gerne übersehen hat bisher in diesem bisherigen Saisonverlauf, nämlich, dass der VfB Stuttgart ein Thema hat bei Umschaltmomenten, und zwar in die Defensive. Und er hat ein Thema bei 1:1 Innenverteidigung. Ja, also wenn die Innenverteidiger oder sag ich mal die defensive Dreierreihe, Sagadou, Anton, Rohr auch jetzt gegen Hoffenheim, wenn die richtig Druck bekommen, dann sind die lange nicht so sattelfest, wie sie sonst immer wirken. Ja, und diese Schwächen, die hat sich Hoffenheim eben sehr zunutze gemacht. Ja. Man muss sich nur anschauen, Rohr bei 2 Gegentoren, dicke Aktien drin, weil die Anton lässt sich an mehreren Szenen von dem Herrn Bayer lässt sich mit sich machen, was was der möchte. Und das ist dann halt, wenn der Gegner kommt mit einer gewissen Qualität, sehr schnell von einer gewissen Tragweite. Und so war es einfach. Ja, also Matarazzo hat das Spiel bekommen vom Matchplan her, das er wollte. Und das ist eigentlich das, was man dem VfB zum Vorwurf machen kann, finde ich. Ja, das ja schon im Vorfeld klar war, was sie für ein Spiel haben wollten.
Exakt, das ist es, Philipp. Exakt, das ist es. Und das ist der einzige wirkliche Vorwurf, den man, finde ich, dem VfB am Samstag machen kann. Er ist den Hoffenheimern komplett ins offene Messer gelaufen. Und ja. Und zwar vor allem in der Anfangsphase. Ich hätte mir, und deswegen nehme ich es auch jetzt schon ein bisschen vorweg, das Union-Spiel, weil da, finde ich, hat ein Lernprozess stattgefunden beim VfB. Was der VfB gegen Union am Anfang gemacht hat, ist, er hat einfach mal ruhig den Ball laufen lassen. Auch hinten Ruhe am Ball gehabt. Nicht gleich versucht, sozusagen mit offenem Visier da drauf zu gehen. Und gegen Hoffenheim war mir das in den ersten Minuten zu wild. Es war sicher auch so eine Erfolgsserie geschuldet. Wenn du irgendwie ein paar Spiele hintereinander gewinnst, dann hast du natürlich auch eine breite Brust. Aber eigentlich war das ein bisschen, also das Spiel hat ja ausschließlich in der Hoffenheimer Hälfte stattgefunden. Die haben auch so hoch verteidigt, der VfB, dass die Hoffenheimer nur genau darauf gewartet haben. Die haben genau auf diese Situation gewartet, mit Bayer, mit Weghorst, mit Prümmel. Und haben genau das bekommen. Und dazu waren sie einfach auch noch wahnsinnig effektiv, haben halt die ersten zwei Dinge reingemacht, führen dann 2-0. Und nur so kannst du halt momentan offenbar gegen den VfB gewinnen. Also indem der VfB dir ins offene Messer läuft, du wahnsinnig effektiv bist und der VfB halt die Dinger verballert. Weil das ist leider halt am Samstag auch passiert, Felix.
Und muss halt auch sagen, dass Hoffenheim und Union ja auch zwei ganz verschiedene Geschichten sind. So ein Negativlauf, Hoffenheim auch einer der besten Saisonstarts ihrer noch jungen Historie hingelegt. Auch eine Mannschaft, die jetzt jedes Auswärtsspiel gewonnen hat bisher, die kommen halt auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und lassen vielleicht ein bisschen weniger mit sich machen als Union. Und Hoffenheim muss man auch sagen, wir hatten es jetzt am Samstag gesehen. Ich weiß, manche wollen es nicht hören oder manche interessieren diese Daten nicht. Ich finde es aber ganz spannend, vor allem die Expected Points und so Geschichten. Und da ist Hoffenheim auch aktuell der größte Überperformer. Also bei denen kann man, glaube ich, auch erwarten, dass sich das bald ein bisschen wieder runterrechnet. 6,9 Punkte sind es gerade unter VfB. Ist sogar, ja, genau da, wo er hingehört. 0,87 Punkte, nicht mal einer überperformt. Wäre sogar Zweiter in der Tabelle, also sogar noch einen Platz gut gemacht. Und das, 3,78 zu 1,75 Expected Goals in dem Spiel. Klar, ist ein bisschen hochgepusht, weil beide haben Elfmeter bekommen, es sind jeweils 0,77, aber der Abstand bleibt ja trotzdem der gleiche. Da war schon deutlich mehr drin. Ich glaube, Hoffenheim kann sich da schon auch ein bisschen glücklich schätzen, haben auch unsere Statistik in Sachen Pfosten, Lattenschüsse ein bisschen hochgehoben. Also da passt halt auch der Lauf komplett rein, wie dann ein Spiel auch für Hoffenheim gelaufen ist.
Und zu diesen Daten passt halt auch komplett, dass Hoffenheim so eine Auswärtsmacht ist, weil sie ja genauso durch das, auch durch dieses Überperformen, sie brauchen nicht zwingend die Verantwortung fürs Spiel, die geben sie gerne ab. Und stechen dann rein, wenn sie sofort die Chance merken. Und sind halt einfach auch effizient, wie sie es halt eben am Samstag auch waren. Und so holst du halt in der Bundesliga Auswärtssiege, ne?
An wen erinnert euch das?
An den VfB in den vorangegangenen Spieltagen? Nee?
Nee. An den ersten FC Union Berlin in der letzten Saison.
Das stimmt, ja. Wobei die Unioner fast noch unverschämter waren, ja.
Die Unioner sind noch unverschämter, richtig. Aber auch da kommt, also, wenn wir jetzt eh schon dabei sind hier, Chronologien und naja, wir vermischen so oder so. Also die sind halt auch, also da kommt jetzt schon zum Tragen, was Felix gerade so an in einem Halbsatz hat fallen lassen. Irgendwann rechnet sich halt dein Expected Points und Expected Goals Wert wieder in die andere Richtung, sprich gleicht sich an. Ja? Also alles, was Überperformance war, kommt dann halt in anderer Form zurück. Und bei Union ist es gefühlt gerade so. So viel, wie die letzte Saison mit 1-0, 2-1 gewonnen haben, durch diese eine Glocke mehr, dieses rotzige Tor in der Schlussphase, das sie halt erzielt haben, mehr als der Gegner. Genau das ist jetzt gerade im Gegenteil bei ihnen der Fall. Ja, es reicht oft einfach nur dieses eine Tor und sie stehen am Ende mit leeren Händen da. Und das ist ja schon bitter für Union, für Hoffenheim wiederum. Da bin ich mal gespannt, ob das also Substanz hat, ja, ob diese Art und Weise, wie sie spielen, wie sie gerade agieren, ob das wirklich Substanz hat, um sie länger als nur jetzt in den ersten knapp zehn Spieltagen der Bundesliga auf so eine Welle zu lupfen, ja, weil ich glaube, nichts ist einfacher auf Sicht gesehen von der taktischen Herangehensweise an eine Mannschaft als eben genau das aufzunehmen, ja, als Gegner, als Heimspielmannschaft. Wenn ich jetzt ein Heimspiel habe und ich weiß, Hoffenheim kommt zu mir, dann weiß ich ganz genau, was die haben wollen. Wenn ich es ihnen halt dann nicht gebe, habe ich ja relativ gute Chancen. Und das, ich komme wieder zu dem Punkt, ist genau das, was ich dem VfB, Schrägstrich Hoeneß Trainerteam hier vorwerfe. Das darf dir eigentlich nicht passieren, wenn man so genau weiß, was für ein Gegner hierher kommt.
Zumal das am 34. Spieltag der letzten Saison nicht großartig anders war. Also selbst da hatten wir schon das Duell Hoeneß-Materazzo, selbst da ähnlich gelagertes Spiel, der VfB viel Ballbesitz, viel Druck, viele Chancen auch. Und die Hoffenheimer kommen dann quasi in der zweiten Halbzeit einmal vors Tor, sind eiskalt und holen dann den Punkt und klauen sich den Punkt. Und jetzt haben sie sich halt 3 Punkte geklaut. Und trotzdem, fand ich, gab es 2 Knackmomente in der Partie, die das durchaus hätten noch drehen können oder zumindest beim VfB für einen Punktgewinn zu einem Punktgewinn führen können. Das eine natürlich die Elfmeterszene, also Dennis Undaff, der schnell die Chance hat, den 1-2 Anschlusstreffer zu erzielen. Vielleicht hat die Partie sogar 3 Knackpunkte, weil wenn ich überlege, der VfB hätte unmittelbar nach dem 0-1 auch durch Dennis Undaff ausgleichen können. Dann steht es nach 8 Minuten 1-1. Ja. Aber okay, also für mich ist das eine tatsächlich der Elfmeter. Gut, jeder verschießt mal einen Elfer, kann passieren. Oliver Baumann hat natürlich...
Da würde ich auch kurz, genau, würde ich auch kurz reingrätschen. Triffst halt da auch wieder auf einen Elfmeter-Killer. Das ist auch wieder das Pech, quasi den Besten gegenüber zu haben. Der Elfer war jetzt natürlich nicht Weltklasse geschossen, aber auch nicht schlecht. Das war so ein Mittelding zwischen gut geschossen und gut gehalten und vielleicht doch ein bisschen mehr Wumms noch dahinter. Aber der ist tatsächlich... aktuell der beste Keeper, was Elfmeter angeht, in der Liga. Und was mich gewundert hat, in Sachen Halt, also Paradequote beim Elfmeter, ist er auf Platz 9 in der gesamten Bundesliga-Historie. 60 Meter hat er bekommen, 16 gehalten, also knapp 26% gehalten davon. Platz 9 in der gesamten Historie. Das ist schon ziemlich ist krass.
Besser als Riemann dann tatsächlich.
Habe ich mich gerade auch gefragt, ja, das ist ja dann crazy. Also Riemann hat da wahrscheinlich auch sehr viele gehalten, aber die Quote ist halt, gut, Baumann ist natürlich auch schon einen Ticken länger noch in der Bundesliga unterwegs, ne? muss man auch sagen. Aber
ich habe dieser Tage den Take gehört, dass würde Baumann bei einem ernstzunehmeren denn Bundesligisten spielen, als es Hoffenheim ist, ja, wäre er wahrscheinlich ein Kandidat für die Position 1 im Nationalteam.
Absolut. Ich könnte mir einen Oliver Baumann Problem ist zum Beispiel auch bei Borussia Dortmund oder so vorstellen oder in Leipzig oder sowas, ne? Also, und da würde der auch performen. Den kannst du auch unter der Woche im Europapokal spielen lassen. Also,
ja,
aber finde ich schon. Also,
was ja, der, ich meine, er hat natürlich, er
das hat kotzt natürlich, uns jetzt also halt an, aber es ist ja so.
Ja. Nein, aber man muss natürlich aussehen, was natürlich aus ein Stück weit seiner statistischen Stärke ausmacht. Er hat, bei beiden Clubs, bei denen er bisher Bundesliga gespielt hat, überproportional viel auf die Hütte bekommen. Ja? Je mehr du aufs Tor bekommst, umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich auch, dich auszuzeichnen. Das hat er gut gemacht, ohne Frage. Bei dem Elfmeter jetzt, ich bin kein Freund davon, wenn der Gefaulte schießt. Und ich bin vor allem kein Freund davon, wenn der Gefaulte in der vom Trainerteam festgelegten Schützenreihenfolge überhaupt nicht vorkommt. Dann hat er sich den Ball nicht zu nehmen, egal wie gut er sich fühlt, dies, das, Ananas, das ist mir wurscht. Wenn es da eine festgelegte Reihenfolge gibt und die ist vom Trainerteam vorgegeben, dann ist sich an diese zu halten. Und das hat Dennis Undaff nicht gemacht, weil er viel zu viel wollte in dem Moment. Weil er meinte, er müsse jetzt den ganzen Laden auf seine Schultern nehmen und ihn tragen. Hat trotzdem eigentlich ein Riesenspiel gemacht. Ich verstand diese ganze Nummer nicht, ja, von wegen, ich habe hier heute versagt, es geht alles auf meine Kappe. Junge, du hast ein Tor und eine Vorlage gemacht. Du hast deine Scorerbilanz in 6 Spielen, 6 Stück, alle 37 Minuten hast du eine Torbeteiligung. Was soll das denn? Ja? Und wenn das klar festgelegt ist, dass Silas Katompa diese Dinger schießt, wenn Guirassy nicht auf dem Platz steht, dann lass ihn schießen. Ganz einfach. Ja? Und deswegen, ja, auch da Unverständnis von meiner Seite und ganz klarer Knackpunkt, wenn du dieses Tor machst, bei 0-2, wann war der Elfmeter?
So was, ja, nach einer halben Stunde.
Sowas, ja, dann gehst du mit einem völlig offenen Spiel in die Pause wahrscheinlich und hast dann 45 Minuten, um es zu richten und dann wärst du hinten raus eben nicht mit 2-3 und leeren Händen.
Zumal Silas ja, glaube ich, schon auch einige Elfmeter für den VfB geschossen hat und jeden verwandelt. Also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Silas schon mal einen verschossen hätte. Felix, ich bin da reingegrätscht.
Bis jetzt ist er unfehlbar, glaube ich, ja.
Nee, also ich glaube, ich bin die auch ein bisschen reingekrätscht. Also was ich im VfB noch zugute halten will, auf jeden Fall als Empfinden, auch im Stadion das Empfinden, auch nach dem 3-1 war natürlich maximal unglücklich, wie das gefallen ist. So, ich sag auch, in 9 von 10 Fällen fliegt der Ball da an Anton halt irgendwie ins Aus und läuft ihm nicht perfekt in Lauf und der klatscht ihn auch nicht so rein.
Das ist übrigens mein zweiter Punkt. Das ist für mich der zweite Knackpunkt, Felix. Also das 1-3. Also der VfB ist drauf und dran. Du hast teilweise Situationen wie in einem Handballspiel, die Hoffenheimer, die nur im eigenen 16er sind. Du lässt den Ball rotieren, spielst dir Chancen, erzielst den Anschluss, hast das Stadion wieder richtig mit dabei und dann kommt eben beim gefühlt einzigen Ausflug der Hoffenheimer im zweiten Durchgang fällt halt das 1-3, was auch so nicht zwingend fallen muss. Ich weiß nicht, ob du da den X-Goals wert hast, aber da stehst du auch im Stadion und denkst dir so, dass der da jetzt reingeht, schon wieder mit dem Innenpfosten. Und das war halt, glaube ich, der Killer. Das war das eine Tor zu viel, was nicht hätte fallen dürfen, weil sonst hätte der VfB safe mindestens einen Punkt geholt.
Ja, wobei ich da wie gesagt sagen muss, dass ich selbst da danach noch das Gefühl hatte, da geht noch komplett alles. So, ich glaube, wurde spätestens da eingehaucht oder frühestens da eingehaucht, als man noch mit einer roten Karte und 2-0 hinten Dortmund noch einen Punkt abgenommen hat. Das ist so ein neues Empfinden, finde ich zumindest, auch im Stadion, ja, dass richtig immer was geht. So, dann fällt das Tor für Tor halt noch zum 1-3, egal, das zweite fällt. Und dann war noch 15 Minuten Zeit eigentlich. Also der Glaube ist immer da. Also für mich aktuell kannst du gefühlt auch mit 0-3 zur Halbzeit hinten liegen und ich hake das Spiel noch nicht ab. Also das ist auf jeden Fall auch was Neues, was da ja irgendwie eingehaucht wurde unter Hoeneß.
Ja, zumal Felix Zweier irgendwie hinten raus
dann hier nach den Worten sucht doch jetzt.
Ich suche nach den Worten, um nicht justiziabel zu werden. Ja, nachdem er 90 Minuten lang Grütze gepfiffen hat, dann gedacht, komm, ich lass mal noch 5, 6, 8, vielleicht noch 7 Minuten nachspielen. Ja, vielleicht machen sie doch noch das Tor und ich bin rehabilitiert und bin aus der Scheißnummer raus, weil er ganz genau wusste, was er da für eine Leistung bisher hingelegt hat in den 90 Minuten zuvor. Ja, und du hast, das ist wirklich so, was Felix sagt, du hast spätestens seit diesem Köln-Tor, seit Endo diesen Ball da reinköpft, hast du das Gefühl, permanent bei VfB-Heimspielen, es geht immer was. Und wenn es noch 90. Minute ist, es ist hier noch lange nicht vorbei. Und das ist tatsächlich neu und sehr, sehr schön als Beobachter und aber auch, glaube ich, für die gegnerische Mannschaft echt ein Punkt.
Das ist sensationell.
Wir wissen ganz genau, bevor wir nicht vom Platz runterlaufen, in die Kabine schleichen, haben wir hier überhaupt nichts gewonnen. Ja, das ist schon was Neues, eine neue
Qualität. Und was du übrigens auch nicht mehr siehst, und das kennen Philipp und ich vielleicht noch aus früheren Jahren, als wir noch klein waren, da verlässt auch in der 80. Minute keiner das Stadion. Weil alle, spätestens, wie du sagst, seit dem Endo-Ding wissen, hier können auch ganz verrückte Dinge in der Nachspielzeit passieren. Ein Wort noch zu Oliver Baumann. Wir haben vorhin ein bisschen gepampert und gebauchpinselt, was für ein toller Torhüter das ist. Ich muss es trotzdem noch sagen, dass Oliver Baumann aus diesem Spiel ohne gelbe Karte rausgeht. Das ist, also Leute, der muss normalerweise schon für den Elfer eine gelbe kriegen. Also wenn man konsequent ist, ja. Roh hat auch für den Elfer eine gelbe gekriegt. Also kannst du eigentlich Oliver Baumann auch für den Elfer eine gelbe geben. Aber mal abgesehen davon, dass das so 96 Minuten durchgezogen werden kann, ohne eine gelbe Karte, das ist, also da fällt mir jegliches Verständnis. Und das ging ja bei den Hoffenheimern. Ich glaube, die Freunde vom Vertikalpass haben gesagt, Theaterspielgruppe Hoffenheim, das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Da lag ja schon in der 15. Minute auch einer rum, ja, als die 1-0 geführt haben. Und das wiederum gefällt mir nicht und das stört mich. Und in der Hinsicht, ich bin es selten, aber in der Hinsicht bin ich sogar Fan der FIFA, weil da fordere ich die langen Nachspielzeiten. Da sind mir 6 Minuten zu wenig. Du kannst in diesem Spiel mindestens 10 nachspielen, wenn du all das addierst. Allein wie lange die Hoffenheimer nach dem 3-1 sich haben feiern lassen vor der Kurve, das hat 2 Minuten gedauert, bis das Spiel wieder angepfiffen wurde. Für mich völlig unverständlich.
Das sind wir beim Thema justiziabel, sind wir bei dem Thema, was da teilweise neben mir gefallen ist.
Herzliche Grüße an Felix Zweier. Der hat schon mir 3 Tage davor Celtic gegen Atletico verpfiffen.
Jetzt hat er es doch gesagt.
Natürlich. Und der hat natürlich schon auch gesehen, hey, ich saß mit meinem Cousin, meinem Onkel und meinem Papa in der Untertürkheimer Kurve ganz oben in diesem Oberrang, wo du wirklich gut siehst, und ich sag zu meinem Cousin, schon, der Baumann fängt jetzt schon an, auf Zeit zu spielen. Und das war die 5. Spielminute. Ja. Und der hat es durchgezogen, 96 Minuten lang, geht ohne Karton da raus. Es ist unfassbar. Mehmet Scholl hätte gesagt, die TSG Hoffenheim hat sich wund gelegen. Ja, und so war es wirklich. Das muss ich halt als Schiedsrichter, muss ich das konsequenter ahnen.
Genau, und das hat jetzt aber für mich auch nichts nur mit Felix Zweier oder sonst wem zu tun, sondern was ich zum Beispiel mal gerne sehen würde, ist mir aber noch nie unter die Augen gekommen, dass ein Torwart, wenn er das komplett durchzieht, auch mal gelb-rot kriegt. Also, dass er mal, weil habt ihr schon mal erlebt, ganz oft kriegt ein Torwart die Gelbe für Zeitspiel. Habt ihr schon mal gesehen, dass wenn er das weitermacht, dass er dann Gelb-Rot kriegt? Ich nicht. Da könntest du mal einen Präzedenzfall schaffen, ganz ehrlich. Und in meinen Augen, also was Sportsfreund Baumann am Samstag abgezogen hat, war für mich die Spitze des Eisbergs, dass er das alles quasi ad absurdum geführt. Da muss ich was ändern, in meinen Augen.
Ja, aber wie gesagt, wir sollten es nicht nur darauf runterbrechen. Der VfB hat sich dieses Spiel selbst eingeschenkt, im Großen und Ganzen. Er hätte eigentlich alles, oder er hat alles zur Verfügung gehabt, um es zu gewinnen, hat er nicht. Abhaken, weitermachen. Ich glaube, und da kommen wir jetzt eigentlich schon zum Union-Block, ich glaube, dieses Spiel hat dann wenige Tage später bewiesen, warum man sich gar nicht so sehr ärgern sollte über diese Niederlage gegen Hoffenheim. Denn die Reaktion, die kam, die ist aussagekräftiger als diese Niederlage.
Du hast es gerade angesprochen, hier auf unserem klugen Zettel steht, warum man sich nicht zu sehr ärgern sollte. Ich gebe die Antwort einfach mal ganz lapidar und sag: Schauen Sie auf die Tabelle, meine Damen und Herren. Die Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Ein erfreuliches Spiel steht hier, war das Fazit nach der Partie VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin. Von wem denn, Christian?
Ja, das ist das Verrückte. Also wenn ich euch jetzt drei Antwortmöglichkeiten geben würde, würdet ihr sicher nicht draufkommen. Deswegen nehme ich es vorweg. Also VfB Stuttgart gegen Union Berlin. DFB-Pokal, zweite Runde. Der VfB gewinnt das Spiel 1-0. Und für wen war es hinterher ein erfreuliches Spiel? Ja, für Urs Fischer, den Trainer der Unioner. Das hat er nämlich bei den Kollegen von Sky am Mikro gesagt. Und ich habe kurz, also hab mir kurz überlegt, okay, aber das, also sagen wir es mal so, denen muss es gerade wirklich schlecht gehen, wenn sowas für sie schon ein erfreuliches Spiel ist, weil auch das war, finde ich, von Union sehr, sehr wenig. Felix, was kannst du sagen zu dem Spiel?
Ja, die wollten da recht wenig. Böse Zungen würden jetzt sagen, der hat sich gefreut, weil es für ihn vielleicht bald vorbei ist mit der Truppe aktuell. So ein bisschen wie der Haussegen, der schief liegt bei Union. Und da muss ich auch sagen, aus VfB-Sicht tut das auch nicht unbedingt weh, oder andersrum, es tut sehr gut, mal gegen Union gewonnen zu haben, auch zweimal am Stück gewonnen zu haben. Und ja, das Spiel war eher für uns erfreulich, wobei erfreulich eigentlich vor allem, finde ich, einfach wegen Weiterkommen. Spiel selbst war jetzt tatsächlich, also das erste Mal bin ich wieder rausgelaufen aus dem Stadion seit langem mit dem Gefühl von, jo, hier wurde einfach ein Job erledigt. So keine Höhepunkte, keine Tiefpunkte, hier wurde ein Job erledigt. Pokal, zweite Runde, mal ein bisschen eklig, 1-0, reicht, um weiterzukommen, aber jetzt nichts überspektakuläres. Ich glaube, viel mehr als das eine Tor, vielleicht hätte es auch ein zweites machen können, war da auch nicht drin von den Chancen her. Deswegen durch lockere, so wie es auch angesetzt ist. Ein Dienstagabend, 18 Uhr gegen Union, da willst du halt weiterkommen. Hütte ausverkauft, was schon mal schön war, Stimmung war gut, aber auch nicht viel mehr Höhepunkt, sag ich mal.
Seriosität ist das Wort, das Felix gerade gesucht hat, glaube ich, ja.
Ja, das ist echt so. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin Fan von solchen 1-0-Siegen. Ich mag sowas. Ja, und vor allem nach dem wilden Kick am Samstag ist es vielleicht sogar genau das, was die Mannschaft auch gebraucht hat. Ja, okay, Felix hat es vorher angesprochen, stimmt. Die Hoffenheimer sind da am Samstag mit einer komplett breiten Auswärtsbrust vor allem angereist. Die Unioner wissen schon gar nicht mehr, wie es ist, überhaupt mal unentschieden zu spielen. Ja, das hat man auch gesehen. Und trotzdem, ich bleib dabei, hat mir die grundsätzliche Herangehensweise des VfB gefallen. Ich meine da einen kurzfristigen Lernprozess gesehen zu haben zwischen dem, wie du das Spiel am Samstag angegangen bist, Stichwort ins offene Messer laufen, und dem, wie du das Spiel am Dienstag angegangen bist, Stichwort Kalmer, Kontrolle, guck erstmal, schauen uns das an, im Zweifel lassen wir den Ball hinten ein paar Mal rumlaufen und zu unseren Chancen kommen wir schon. Weil dieses Selbstverständnis hat die Mannschaft mittlerweile, dass sie sagt, zu unseren Chancen kommen wir, ja, und im Zweifel machen wir auch eins. Und das ist, finde ich, diese Ruhe hast du und die solltest du mitnehmen. Und die haben sie konserviert. Ich finde, dass man in dem Fall, so viel wir dem VfB am Samstag Vorwürfe machen können, beim Hoffenheim-Spiel dem Gegner genau das gegeben zu haben, was er wollte, genau das hat Sebastian Hoeneß und hat der VfB am Dienstag eben nicht gemacht. Und das ist für mich ein Lernprozess binnen 3 Tagen, ehrlich gesagt.
Dann lass uns doch mal hören, was er dazu sagt.
Ich habe Unsere erste Halbzeit, ehrlich gesagt, ganz, ganz gut gesehen. Klar, die Umstellung war unerwartet. Trotzdem finde ich eigentlich, dass wir ganz, ganz gut damit umgegangen sind. Union war kompakt, hat sehr leidenschaftlich verteidigt. Ich meine trotzdem, dass wir neben dem Tor, das wir natürlich dann kurz vor Schluss machen, noch zwei, drei ganz gute Möglichkeiten hatten. Einmal auf jeden Fall Dennis Unav, kann ich mich erinnern. Dann haben wir den Distanzschuss überstanden von Union, sonst nicht allzu viel zugelassen. Relativ torarm. Aber ich finde, wir hatten Kontrolle. Also ich war zufrieden. Natürlich dann mit dem i-Tüpfelchen kurz vor Schluss war natürlich wichtig, hier das 1-0 zu machen. Das hat sich verändert in der zweiten Halbzeit. Klar, 1-0 ist immer ein kompliziertes Ergebnis, insbesondere natürlich auch im Pokal. Der Gegner hat das Ziel, hier genauso eine Runde weiterzukommen, wird mutiger, wird offensiver, das Spiel geht auf. Wir waren nicht mehr präzise in unserem Spiel, ein Kombinationsspiel war nicht mehr besonders gut ausgeprägt. Und so wurde es dann nach und nach ein Fight aus unserer Sicht, wo es dann eigentlich nur noch darum ging, weiterzukommen. Wir haben gut gefightet, wie ich finde, haben es trotzdem verstanden, über weite Strecken die Unioner vom Tor wegzuhalten. Die ganz klare Chance war nicht da, aber natürlich habe ich diese Aktionen oder die brenzligen Situationen in der Box gesehen und die musst du dann einfach gemeinsam überstehen. Und da haben gerade Daxo, also Sagadou, als auch Waldi Anton, finde ich, einen richtig, richtig guten Job gemacht. Hätten es uns ein bisschen leichter machen können, wenn wir die Konterchance von Silas nutzen. Aber ja, zweite Halbzeit war definitiv offen und wir sind heute glücklich, eine Runde weiterzukommen und das war das Ziel. Dankeschön.
Das war Sebastian Hoeneß nach dem erfreulichen Spiel für den VfB. Ich wiederhole es gerne. So, zweite Runde der DFB-Pokal ist schon so ein Ding, ne, Felix? Das kann man sich mal angucken.
Ja, haben auch viele getan. Haben wir, glaube ich, auch später noch auf unserem schönen Sheet stehen, dass es ein Rekord war. Wer hat das aufgeschrieben? Wer darf?
Der Michael.
Ja, aber ist echt so, ne? Noch vor einem Jahr war zweite Runde Pokal zu Hause Bielefeld. Da weiß ich, da wurde die Untertürkheimer Kurve gar nicht aufgemacht. Ja?
20.000, 21.000 irgendwas. Ja, ich bin tatsächlich heute die letzten 10 Jahre zurückgegangen. Ja, so viele Zweitrunden oder generell Heimspiele im Pokal gab es gar nicht in dieser Zeit, sondern 6 oder 7. Wenn ich mal das Frankfurt-Halbfinale ausklammere, ja, dann ist dieses Spiel gegen Union mit 53.000 der absolute Rekord. Das ist doppelt so viel als die meisten. Normalerweise kommen zu Zweitrunden Heimspielen beim VfB Stuttgart irgendwo zwischen 18.000 und 22.000 Menschen. Ja. Das hat einfach auch eine neue Qualität. Das sieht man schon mal, wo der Hype-Train gerade unterwegs ist, in welchen Regionen. Ja. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass da die Leute schlechte Spiele gesehen hätten. Da war mal ein 6-0 gegen Bielefeld dabei. Da waren Siege gegen gute Mannschaften auch teilweise dabei. Also auf Augenhöhe, ja, sind auch 2 Spiele dabei gewesen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben wegen Roners. Also kann man also nicht sagen, ob es da vielleicht einen ähnlichen Wert gegeben hätte können. Aber auffällig ist, diese 53.000, die sind echt eine Ansage für diese Pokalrunde, in der VfB aktuell ein Heimspiel hat. Und ich will echt nicht wissen, was da passiert, wenn die jetzt, keine Ahnung, ein für Fans reizvolles Auswärtsspiel zum Beispiel zugelost bekommen würden in der nächsten Runde. Ja, Stichwort VfB 08 Homburg oder Stichwort 1. FC Kaiserslautern oder was auch immer. Ja, ich will nicht wissen, was da los ist. Ja. St. Pauli ist auch im Topf. Ja, also.
Man hat es ja auch schon, vielleicht vergleichbar, natürlich größere Stadien, aber bei Heidenheim und so auch schon gesehen, wer in den Ticketverkäufen dabei ist als Mitglied. Ich glaube, die ersten 100 oder 150 in der Schlange wurden bedient noch mit Tickets für Heidenheim auswärts, aber es waren halt über 30.000 da drin. Also der Ansturm ist schon brutal.
Ja. Und wir haben das dieser Tage aufgeschrieben. Ich glaube, der Kollege David Scheu war es, wie der VfB mit dieser Thematik umgeht, die er sich natürlich auch ein Stück weit selbst geschaffen hat. Ja, weil wenn ich Mitgliederzahl pushe, dann habe ich natürlich dadurch eine automatische Verknappung, die ich mir selbst erschaffe. Ja, manche sagen auch mit Kalkül, denn das ist ja, macht deine Tickets sehr wertvoll. Ja, du kannst sie im Zweifel auch dann höher, hochpreisiger verkaufen. aber da wird es auch in Zukunft ziemlich düster aussehen, für Nichtmitglieder an Tickets zu kommen, außer ich gehe halt über ja, Kanäle, die jetzt als durchaus dunkel zu bezeichnen sind. Ja, dann gibt es da vielleicht schon noch Möglichkeiten, wenn ich bereit bin, diese Preise dann zu bezahlen, aber ansonsten regulär wird's schwierig werden.
Definitiv. Und man muss auch sagen, dass die Anstoßzeit, ich habe mich erst ein bisschen gewundert und habe gedacht, boah, hey, unter der Woche 18 Uhr schwierig, aber auf der anderen Seite, die Kehrseite ist, es sind auch Herbstferien und dementsprechend hast du viele Familien mit Kindern auch gesehen, die da ins Stadion noch gehen konnten. Das heißt, alles hat so ein bisschen Licht und Schatten. Was ich nicht verstehe, ist, warum Pokalspiele um 20.45 Uhr angepfiffen werden müssen, die dann, wenn es ins Elfmeterschießen geht, bis 23:30 abends gehen. Also das schließt sich mir nicht. Aber anyway, soll nicht unser Problem sein. Lass uns über Sportliche nochmal sprechen, über Spiel, weil ich finde, auch wenn es eher so ein, also nicht viele Highlights zu bieten hatte, ich bleib dabei, ich mochte die Herangehensweise und eigentlich, Felix, hat der VfB nicht viel zugelassen, bis auf mal einen Lattenkracher im ersten Durchgang. Und ansonsten hatte man irgendwie das Gefühl, auch spätestens nach dem 1-0, wenn der VfB jetzt nicht den ganz großen Bockmist macht, dann reicht das auch heute Abend. Und so war es dann auch.
Ja, wir hatten vorhin ist das Wort düster gefallen. So war es auch so ein bisschen spielerisch, sage ich mal, bei Union, was auch jetzt nichts Neues ist, ohne Union jetzt zu krass runterreden zu wollen. Beim Lattenschuss fand ich, war aber der typische Arroganz fast bei mir in der Kurve festzustellen, weil Spiel war jetzt nicht so Hochglanz in Sachen Angriffe bisher. Nimmt er sich den Ball, sagt, ja komm, schieß halt. Und dann haut er das Ding auf einmal an die Latte. Vor einem schönen Fahnenfoto, das heißt, du siehst teilweise gar nicht, wo der Ball landet. An die Latte das Ding. Und das Undaff-Ding war natürlich auch perfekter Zeitpunkt. Kurz vor der Halbzeit, davor, will ich gar nicht sagen, was es Unvermögen war oder irgendwie keine Kaltschnelligkeit, es war einfach nur Pech, wie der Ball da an den Pfosten gerollt ist bei der ersten Chance.
War nur Pech.
Deswegen umso
war nur
schöner, Pech. Ja, umso schöner für Undaff und hat es vorhin auch angesprochen, der muss ja jetzt, also er muss jetzt wirklich nicht so tun, als müsste er Nummer 1 Gerassi schultern, muss er nicht, finde auch, keine Ahnung, es geht gar nicht darum, dass er der Ersatz ist oder so, sondern VfB hat einfach aktuell zwei absolute Top-Stürmer vorne drin, wenn die beide verletzungsfrei sind und auf jetzt ja auch 7 Pflichtspiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Der hat sich überhaupt von nichts zu grämen. Und eins noch, das ist war bei Hoffenheim so, war gegen Union auch schon so, ganze Saison schon so, was ich auch sehr schön finde, weil man auch da einfach düsterere Zeiten erlebt. Der VfB spielt halt Gegner her in Sachen Ballbesitz, in Sachen Passquote. Liegen wir 88% wieder beim Union-Spiel. Bei Hoffenheim waren es, glaube ich, auch ähnlich. Hoffenheim waren dreimal so viele Pässe gespielt, gegen Union waren es doppelt so viele Pässe. Und das sieht halt einfach auch alles auch gut aus. Das ist nicht planlos, das ist auch einfach sicher gespielt. Bei uns in den Noten waren ja auch Zagadou und die Abwehr vor allem sehr stark gegen Union bewertet worden, auch zu Recht. Da ist einfach jeder, überall ist die Sicherheit da, auch beim Keeper. Wenn der einen Ball irgendwie schräg hingespielt bekommt, bin ich mir trotzdem sicher, der spielt den Ball wieder schön nach vorne und nicht einfach blind irgendwo auf die Tribüne rechts raus. Und so kann man einfach Spiele wirklich aktuell, wirklich, was das angeht, spielerisch auch einfach nur genießen.
War übrigens gegen Hoffenheim auch zu sehen in der Schlussphase. Ja. Es wurde komplett der spielerische Ansatz gewählt. Nichts mit lange Naht, Englisch nach vorne und wir stellen irgendwie einen Innenverteidiger nach vorne rein oder sonst was. Nee, sie haben das wirklich so versucht, ist ihnen hoch anzurechnen, auch wenn es nicht geklappt hat. Ich muss bei dem Schuss von Laiduni, musste ich spontan an eine Geschichte denken, die mir mein Vater seit Jahrzehnten immer erzählt. Der hatte mal früher ein Spiel verloren, so geht die Geschichte. Ich weiß, ich kann es ja nicht nachprüfen. Mit dem TSV Ensingen gegen was ich will, wo eben auch so ein Schuss getätigt wurde von der gegnerischen Mannschaft. Es war kein Tor, weil Latte und er ist abgeprallt. Und der Schiedsrichter hat gepfiffen und hat es gewertet mit der Begründung, dieser Schuss hat ein Tor verdient. Und das wurde gezählt und so haben die das Spiel verloren.
Zum Glück ist das im DFB-Pokal nicht möglich, sowas. Meine Güte. Aber ja, das ist, und tatsächlich reden wir hier über die gefährlichste Aktion, die die Union hatte. Und das war halt einfach ein Sonntagsschuss am Dienstagabend. Und was mir...
Also ehrlich gesagt, Christian, die gefährlichste Union, die gefährlichste Aktion, die Union hatte... war, als Kalle Stenzel David Behrens, den Kollegen Kevin Behrens beinahe auf die Tatanbahn geschickt hat. Ja, die Kreuzbänder hätte ich gerne danach gesehen, ne, so wie der da rausgerutscht
ja,
ist.
Und
wer hat diesen Clip heute Morgen schon
wieder ja, angeschaut? Wir haben ihn, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Aber zum Glück ist natürlich nichts passiert. Ja. Ne? Das ist,
nein,
aber natürlich. Dennoch, zweite Runde DFB-Pokal ist auch so ein Pascal Stenzel-Ding, wer sich daran erinnert. Felix hat letztes Jahr gegen Bielefeld hat er auch schön einen aus der Distanz reingehämmert. Das ist schon gut. Und was mir halt auch noch gefallen hat, weil Felix auch gerade gesagt hat, Kontrolle, es gab irgendwann eine Phase am Dienstagabend, weiß nicht, so 85. Minute oder so. Da hat der VfB gefühlt 5 Minuten den Ball zirkulieren lassen. Ja, daraus ist jetzt, es waren keine 5 Minuten, lass es 1,5 gewesen sein oder 2. Aber da ist jetzt keine Großchance für den VfB daraus entstanden. Aber in dem Fall ist halt einfach die einfache Pep Guardiola-Rechnung. Solange du den Ball hast, kannst du kein Tor kriegen. Und wenn du 1-0 führst und du hast den Ball, dann kann dir nichts passieren. Und genau das haben sie am Ende halt gemacht. Und das fand ich tatsächlich gut. Und ja, Einschränkung.
Aber da waren schon, ich fand, da waren schon wilde Phasen dabei.
Das stimmt, ja.
Die du eigentlich kontrollierter hättest spielen müssen.
Aber ich finde, sie haben sich irgendwann im Lauf des zweiten Durchgangs auch genau darauf besonnen und das ein bisschen konsolidiert. Das stimmt, ein paar wilde Phasen waren dabei.
Das ist richtig. Ja. Hat auch Hoeneß moniert, also ich habe das On-Field-Interview gesehen, kurz bevor dieser Basile-Typ ihn Fragen gestellt hat, ob sich Dennis Hunder verkleiden darf am Abend oder sonst was, keine Ahnung, ging es tatsächlich noch ums Sportliche und da gab es dann schon klare Aussagen dazu vom Trainer und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man das, wenn wir hier von einer neuen Seriosität sprechen und von Reifeprozessen, dann kann man dieses Spiel anders gestalten gegen eine Mannschaft, die so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, wie es Union gerade ist. Die spielen ja eigentlich in erster Linie gegen sich selbst Fußball, ja, und nicht gegen Gegner, weil die sind so beschäftigt mit ihrer eigenen Scheiße, die sie da am Hacken haben, auf Deutsch gesagt. Ja, das ist ja offensichtlich und das kann man besser machen. Und hat der VfB nicht, ging sich gut aus, kann auch anders laufen. Der eine letzte Angriff, der sich dann kumuliert in einem Monsterkopfball von Sagadu. Bäcker will ein was ich was dafür haben, keine Ahnung, ja, ein Riechsalz oder so, ja, und am Schluss fliegen.
Zum Glück kein VAR in der Runde,
ja, ja,
sonst hätte sich Sonder was angeguckt.
Am Schluss fliegen Urs Fischer und sein Co-Trainer mit Rot vom Feld nach Abpfiff sozusagen. Also das ist ja, das darfst du ja einfach nicht einkaufen, wenn du dich selbst in einem Reifeprozess befindest und mit einer ganz anderen Art und Weise Fußball spielst, wie es noch letzte Saison der Fall war, dann darfst du dir das nicht einkaufen. Zumal im Pokalspiel, wo es um Do or Die geht. Ja, dann spiel das bitte besser. In der zweiten Halbzeit hat der VfB nicht geschafft, auch wenn er Phasen drin hatte, die Christian zu Recht erwähnt hat, die dann sehr gut ausgesehen haben. Ja, aber prinzipiell musst du da einfach einen Deckel drauf machen. Du spielst mit 2-0 das Ding nach Hause.
Das stimmt natürlich. Solange es 1-0 steht.
Das war das, was er am Leben gehalten hat.
Genau, und solange es 1-0 steht, kann natürlich immer was Wildes passieren. So, da weißt du nie. Und für meine tatsächlich Einschub auch noch, für mein Gefühl hatte Union ein bisschen viele Standards im zweiten Durchgang vor allem. Da gab es schon einige Ecken, Freistöße. Da kann natürlich immer dir irgendeiner reinrutschen, aber gut, wir haben das schon.
Auch da haben sie die Qualität nicht mehr. Letztes Jahr eine der besten Standardmannschaften gewesen mit Freiburg. Ja, diese Saison nichts mehr. Ja, das ist schon abgefahren und das sind ja die gleichen Leute, die da auf dem Platz
stehen. Plus, der VfB hat Alexander Nübel, das haben wir, glaube ich, beim letzten Bundesligaspiel bei Union schon besprochen. Der VfB hat dann Axel Sagadou, dessen Kopfball-Verteidigungsaktion ich mir gerne einrahmen lassen würde manchmal. Und der VfB hat hinten drin noch Waldemar Anton, den Kapitän, und der hat sich auch nach dem Spiel geäußert und auch da können wir nochmal reinhören.
Ja, solche Spiele gegen Union, das gehört dazu, als Verteidiger da sich reinzuwerfen und die Zweikämpfe vor allem zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein sehr großes Spiel von Union, viele lange Bälle, viele zweite Bälle und das haben wir heute sehr gut gemacht, viele zweite Bälle bekommen und das war eigentlich so ein bisschen der Schlüssel im Spiel und das haben wir über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Ja, und stehen dann als verdienter Sieger oder gehen als verdienter Sieger dann vom Platz.
Das war der Capitano des VfB und hat es angesprochen, Defensivleistung. Das heißt, man hat tatsächlich gewusst, was da kommt mit Union. Und eben vorne das eine Tor gemacht. Und umso besser, wir haben Dennis Undorf am Anfang der Folge gehört. Ne? Mal bist du der Depp, mal bist du der Held. Und man muss da wirklich auch einschränkend sagen, ja, ein Elfer verschossen gegen Hoffenheim. Ja, das passiert, mal die eine oder andere Chance liegen lassen. Aber am Ende, und auch das zeichnet den Stürmer aus, die beiden Tore, die er macht, also das 2-3 gegen Hoffenheim und das 1-0 gegen Union, waren klassische Tore nach dem Motto, da muss ein Stürmer stehen und dann macht er einen rein. Und das waren genau beide Tore. Kannst du hinterher kannst sagen, wahrscheinlich XG-Wert, wahrscheinlich, weiß nicht Felix, 170 oder so. Aber es sind einfach Tore nach dem Motto, da hat ein Stürmer zu stehen und dann macht er entweder den Kopfball gegen Hoffenheim oder eben den Abstauber gegen Union rein und so gewinnst du dann halt Spiele. Deswegen, ich hoffe, dass Dennis Undorf weiß, was er hier am VfB hat. Der VfB weiß, was er an Dennis Undorf hat. Das ist schon sehr gut.
Wollen wir mal noch ein paar Zahlen zum Abschluss hier droppen?
Gerne.
Wann geht's weiter? Wie viel wurde verdient? Wie viel Kohle kann man noch verdienen?
Felix, jetzt darfst du dich einmal fühlen wie der DFB-Justiziar vor der Auslosung. Wann findet die nächste Runde statt? Wann ist die Auslosung? Und warum geht's nach Homburg?
Auslosung Sonntagabend, vermutlich quasi mit Abpfiff vom VfB-Spiel. Wenn es wieder die typische 19.10 Uhr Übertragungsanfang ist, dann geht es recht in das Ende vom VfB-Spiel rein. Und es geht unter anderem auch nach Homburg, weil das will ich auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn es nicht um den Verein hier geht, weil es auch nicht nach Leipzig geht. Die sind raus. Es wird nicht zum dritten Mal in Folge RB Leipzig. Ich glaube, es ist auch eine ganz, ganz nette Nachricht für Fußball Deutschland. Und ausgetragen werden die Spiele 5. 6. Dezember, ne? Das habe ich jetzt gar nicht auswendig im Kopf. Okay.
Das ist korrekt. Der VfB hat, das habe ich vor ein paar, glaube ich, vor zwei Folgen haben wir schon mal drüber gesprochen, hat nochmal mindestens eine englische Woche vor Weihnachten, nämlich durch den Pokal.
Und auch noch eine in der Bundesliga. Ich meine, die letzte Woche.
Genau, das sind sogar zwei.
Augsburg, meine ich, ist auch nochmal eine englische Woche dann.
Stimmt, genau. Augsburg ist auch nochmal unter der Woche.
Nach den zwei Topspielen, Leverkusen, Bayern, dann kommt Augsburg.
Das Topspiel der Herzen.
862.400 Euro hat der DFB ausgeschüttet für den Einzug ins Achtelfinale. Davor hat er schon ausgeschüttet 215.600 für die Teilnahme an der ersten Runde und 431.200 Euro. Damit steht der VfB jetzt, na, wer hat es schnell im Kopf gerechnet, bei wie viel Einnahmen in der diesjährigen Pokalsaison?
Mathematik, Mathematik. Immer kommst du mir mit Mathematik.
Ungefähr 1,5 Millionen Euro. Das ist das, was man eingenommen hat. Da ist jetzt noch nicht, natürlich durch das Heimspiel, Ticket und Ticketing und so weiter, ist noch nicht mit dabei. Jo, kann man doch eigentlich sich ganz gut auf dem Konto vorstellen, so ein Zimmchen. Wenn er, der VfB jetzt, in die nächste Runde einziehen sollte, dann könnte sich natürlich dieser Stand noch erhöhen. Boah, warte mal.
Der Meisel nimmt kurz sein Zimmer auseinander. Aber das
genau,
ist
richtig. Es tut mir leid. Mein Laptop geht gleich in die Knie, was den Akkustand angeht. Das müssen wir jetzt regeln. Moment.
Ja, deswegen frage ich dich mal, was willst du, Christian? Wo soll der VfB hin? Oder gegen?
Naja, also ich habe es tatsächlich schon angedeutet. Natürlich, aber die Chance liegt ja wahrscheinlich bei 1:16 oder sowas. Du bist jetzt im Achtelfinale. Homburg wäre schon ein Traum. Ich hätte mich noch gefreut, wenn vielleicht auch die Unterhachinger das noch gegen Düsseldorf irgendwie geschafft hätten, weil so Generali Sportpark, ich weiß gar nicht, heißt der überhaupt noch so? Jedenfalls Sportpark, auch großartige Location. Hätte ich mich drüber gefreut.
Im Zweifel heißt Manni Schwabel Gedächtnis Arena.
Also tatsächlich ist es so, Homburg, aber das wünscht sich natürlich, glaube ich, auch jeder. A, weil es einfach ein cooler Ground ist. B, weil du die Chancen für dich wahrscheinlich als am höchsten bezifferst. Und der Rest, sage ich ganz ehrlich, ist mir wurscht. Ich würde
mir nicht.
Ja, ich sag, du hast schon was schon von Kaiserslautern und so erzählt. Ehrlich gesagt, dann spiele ich lieber daheim. Dann spiele ich lieber daheim gegen Gladbach oder sowas. Also halt ein Heimspiel.
Ja, nee, ich hätte schon gern die Homburger. Das ist nicht wegen der Diskrepanz, also aber das ist einfach, ich erinnere mich da noch gut an die erste Pokalrunde vor ein paar Jahren, waren wir da auswärts, das war ein schönes Spiel, 3-0 gewonnen, eine sehr schöne Tifo-Aktion mit, sag ich mal, regenbogenfarbigem Rauch, wer sich erinnert, dabei war, der hat das bestimmt noch vor dem inneren Auge. Und es ist ja nun mal so, ich habe mir nicht umsonst VfB 08 Homburg vorher gesagt, da spielt natürlich...
Der ist übrigens FC 08 Homburg.
Natürlich heißt es FC 08 Homburg. Ja,
nur für
die
Zuschauer da draußen zur Einordnung. Das ist mein kleiner persönlicher Wasserzieher-Moment, immer.
Ja. Aber das Spiel mit Fabi Eisele, Mart Ristel, David Hummel, drei ehemalige VfB-Spieler, dann ist der Marcel, heißt er glaube ich Mendler, nee, Markus Mendler, ehemaliger Kickerspieler, ist der Kapitän. Timo Wenzel war da Trainer, und wer jetzt Trainer ist, den kennen vor allem diejenigen, die den letzten Pokalsieg des VfB Stuttgart live miterlebt haben, 1997, im Finale eingewechselt für Giovanni Elber. Na?
Dani Schwarz.
Dani Schwarz ist dort der Trainer, richtig, genau, seit kurzem. Und macht einen ordentlichen Job. Homburg zudem ein traditionelle Überraschungsmannschaft im DFB-Pokal. Also die sind für ihre Größe. Der Verein ist ja, war früher mal Bundesligist, klar, aber die letzten 20, 30 Jahre mindestens ist er nicht mehr in den oberen Etagen des Fußballs zu finden. Dafür verdammt oft verdammt weit gekommen. Also da sind ein paar Viertelfinal- und Achtelfinalteilnahmen dabei. Ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Und das dürfte, wie gesagt, alles in allem ein sehr attraktives Paket hergeben.
Jetzt haben wir...
So es denn gelost werden.
Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir so lang über den FC 08 Homburg geredet, dass es garantiert nicht passieren wird. Aber wir haben Sendezeit gefüllt. Und das machen wir jetzt auch und gehen kurz in die Werbung. Und dann gibt's alles zum NLZ. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Das Regionalliga-Team des VfB holte 1-2-2 in Orla. Philipp, was können wir dazu sagen?
Gefühlter Sieg, kann man dazu sagen. Denn mit einem Doppelschlag den Rückstand sozusagen gedreht. Dejan Gallien und Thomas Castanaras treffen unterm Strich nach 2 Niederlagen in Folge ein, ja, ich will nicht sagen Turnaround, aber dann doch schon ergebnistechnisch ein kleiner Wendepunkt. Jetzt geht's für die Mannschaft von Markus Fiedler in ein Duell mit einer Zweitvertretung. Gibt ja mehrere in der Liga. SG Eintracht Frankfurt 2 kommt am Samstag 14 Uhr nach Stuttgart. Leider ohne den Sportkameraden Futkeo, den hätte ich gern gesehen. Das ist der Serhou Guirassy der Regionalliga Südwest, ja, mit 13 Toren in 11 Einsätzen. Ein Stürmer, leider mit einer Oberschenkelverletzung raus, hat zumindest die letzten beiden Spiele nicht gespielt und ich glaube, es wird auch für den Samstag nicht reichen. Dennoch, interessantes Spiel, wer runtergehen möchte, der kann einen Doppler machen, denn die VfB U19 spielt ebenfalls zu Hause. Die haben 0-2 in Heidenheim verloren, ja. Los Ostalb Wochos ging also schon mal relativ mies los. Irgendwie scheint da was zu sein mit Heidenheim und der VfB U19. Ja, da sind jetzt ein paar Spiele in der letzten jüngeren Vergangenheit, die nicht so gut für Stuttgart ausgingen. Sie stehen weiterhin auf Platz 4 mit 15 Punkten. Und jetzt geht's gegen den aktuellen Tabellen-10. Aus der Junioren-Bundesliga, nämlich den KSC, um 15:30 Uhr. Das heißt, es ist quasi direkt danach, wie das da unten geregelt wird. Ob beide Spiele wirklich auf der Anlage stattfinden, weiß ich stand jetzt gar nicht. Möglich wäre es, dass die einen auf dem Einsatz spielen, die anderen im Schliens. Ich glaube, so kommt es auch. Das heißt, man könnte rüberwechseln nach dem VfB-2-Spiel. Und würde dann noch ein Großteil des U19-Derbys sehen können. Beim letzten Derby gegen KSC, ihr erinnert euch, haben die organisierten Fans zur Teilnahme aufgerufen. Da waren über 1000 Leute bei dem Spiel. Und der VfB hat es an einem Freitagabend 0-1 verloren zu Hause gegen den KSC. Da ist also noch eine Rechnung offen für Nico Willig und seine Jungs. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, sie wird beglichen.
Ja, also das ist so meine Ansage. Und vor allem Samstag, wenn man tatsächlich Zeit und Lust hat, vorbeizugehen, passt ja auch, zumal die Bundesligamannschaft des VfB erst am Sonntag im Einsatz ist. Daher passt das. Die U17, die hat auch schon gegen den KSC gespielt und auch nicht so, ne? Also das Wochenende, das Liga-Wochenende war nicht so erfolgreich, ne?
Ist für mich ja die Nachricht überhaupt des Wochenendes, was den NLZ-Bereich angeht. Die U17 des VfB Stuttgart kann noch Fußballspiele verlieren, ja? Gab es bisher nicht. Erste Niederlage der Saison, leider gegen den KSC. Versucht hinten raus noch eine Aufholjagd durchzuziehen, gab dann noch einen Elfmeter für den VfB in der Schlussphase, hat aber einfach nicht gereicht. 2-3, erste Saisonniederlage. Dennoch steht die Mannschaft von Jan Kirchhoff auf dem ersten Tabellenplatz, empfängt jetzt den, ich glaube, Tabellenvierten oder Fünften, die Bayern, am Sonntag um 11 Uhr. Würde also theoretisch reichen, wer Karten hat für die Ostalb-Arena, der könnte vormittags noch das Spiel gegen die Bayern mitnehmen, um dann nach Heidenheim zu fahren. um abends die Profis dort zu sehen. Denn wie gesagt, Tickets zu bekommen waren, ich glaube, so viele gab es nicht. Ne?
Das ist richtig. Und dann haben wir noch die Frauen des VfB. Bitteschön.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Nach dem souveränen 4:0 Heimerfolg in der Liga war am gestrigen Mittwoch auch bei den VfB-Frauen Pokalfight angesagt. Dieser führte die Mannschaft von Heiko Gerber zum Verbandsligisten FV Bellenberg nach Bayerisch-Schwaben. Richtig gehört, obwohl Bellenberg im Bundesland Bayern verortet ist, zeichnet sich der dortige Verein dem Württembergischen Fußballverband zugehörig. Die Startelf wurde gegenüber dem Ligaspiel vom letzten Sonntag bis auf 4 Positionen komplett durchgewechselt. Rotation war angesagt. Auch auf der Torspielerposition durfte wieder Vanessa Diehl ran. Bis auf Hannah Keller, die Anfang der Saison vom SV Deggenhauser Tal kam, konnten in der laufenden Saison somit alle anderen 3 der 4 im Kader stehenden Torspielerinnen Einsätze verzeichnen. Gegen den defensiv stabilen Verbandsligisten taten sich die Frauen im Brustring zu Beginn etwas schwer. Nach einem verschossenen Handelfmeter ging der VfB aber durch ein Tor von Jillian Castor in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Sophie Geiring dann zum 2:0. In der Halbzeitpause wechselte Heiko Gerber auf 3 Positionen. Für Jana Beuschlein kam die nominell für die zweite Mannschaft aufspielende Goalgetterin Farah Josofovic. Nachdem Jillian Castor in der 60. Minute ihr Doppelpack schnürte, zeichnete sich Farah dann auch als Goalgetterin aus und erhöhte auf 4:0, bevor Sophie Geiring mit ihrem zweiten Tor den Deckel drauf machte. Die letzten 10 Minuten mussten die Mädels dann in Unterzahl bestreiten, nachdem Jillian Castor aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk den Platz verlassen hatte und das Wechselkontingent ausgeschöpft war. Fazit: Insgesamt verdient gewonnen, einige Chancen liegen gelassen und auch aufgrund einer starken Torspielerinnenleistung die Null gehalten. Preview: Am kommenden Sonntag geht's dann ins Breisgau zum dortigen FC Freiburg St. Georgen 1921. Bei diesem hat man in der letzten Saison die ersten Punkte liegen lassen. Die Mannschaft ist also gewarnt, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Brustring Frauen Podcast. Und damit sind wir beim Ausblick auf das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. Sonntag 17.30 Uhr, Ostalb Arena in Heidenheim, wie es der Philipp vorher so schön gesagt hat. Felix, was schmeißen uns die Zahlen, Daten, Fakten raus zum nächsten Bundesliga-Gegner des VfB?
Tatsächlich einiges, auch wenn es doch eine frische Mannschaft in der Bundesliga ist. Das ist auch immer das Interessante daran, auf jeden Fall Nummer 1. Erstes Mal in der Bundesliga gegen Heidenheim. Gab schon 5 Spiele insgesamt, aber halt noch unterklassig, zweite Liga. 2 VfB-Sieger, 1 Remis, einmal Heidenheim. Ich glaube, den Aufstieg erinnern wir uns alle dran, wie das Heidenheim geschafft hat. Nachspielzeit in Regensburg, das HSV-Drama in Sandhausen müsste es gewesen sein. Dazu auf dem Trainerposten eine absolute Legende, muss man ja so gestehen einfach. 16 Jahre dort, von der 4. in die erste Liga hoch. Ich glaube, irgendwo stand das, glaube ich, auch mit dabei, dass in der Zeit von Frank Schmidt bei Heidenheim im VfB, glaube ich, 19 Trainer beschäftigt wurden. Der absolute Wahnsinn. Und der Saisonstart ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. 7 Punkte aus 9 Spielen, ordentlichen Start hingelegt eigentlich. Der achtbare und eben auch hochverdiente Punkt beim BVB zum Beispiel, haben wahrscheinlich die meisten im Kopf. Und bei uns gibt es zwar keinen in Sachen Ex-Spieler, also keinen Ex-Heidenheimer beim VfB im Kader, zumindest nach meiner kurzen Recherche nicht, aber es gibt einige von Heidenheim bei uns. Kevin Müller, der Keeper, hatte eine Zeit beim VfB 2. Natürlich auch einige halt noch ein bisschen tiefer in der Jugend, die jetzt nicht so bekannt sind, aber Sidi Yayu war mal bei U16 beim VfB, Kevin Sessa war in der Jugend vom VfB und auch Elidon Kenai war bei der U17 vom VfB. Bevor ich mit den ganz großen Zahlen komme, was mir auch noch aufgefallen ist, gerade eingefallen ist noch, zum Thema Pokalauslosung während Heidenheim. Das letzte Mal müsste zumindest ein gutes Omen gewesen sein. Das letzte Mal, dass man es auch parallel hatte, hat der VfB in Bochum gewonnen und hat dann zeitgleich die Pokalpartie zu Hause gegen Frankfurt ausgelost bekommen.
Das ist richtig. Das war damals das erste Bundesliga-Wochenende mit Sebastian Hoeneß auswärts in Bochum und gleichzeitig, glaube ich, irgendwie Nachspielzeit im Ruhrstadion und Pokal-Halbfinalauslosung. Das war schon verrückt. Zu Frank Schmidt kann ich auf jeden Fall auch eins noch sagen. Ich meine, ich mache da keinen Hehl draus. Ich hege gewisse Sympathien auch für den ersten FC Heidenheim. Sprich, ich drücke den tatsächlich eigentlich in 32 von 34 Bundesligaspielen die Daumen. Ausgenommen sind die 2 gegen den VfB. Ich finde das ganz bemerkenswert, was da geleistet wurde. Und Frank Schmidt ist auch ein ganz besonderer Typ. Und ich glaube, nur als solcher Trainer kannst du das auch so schaffen, in deinem Ort den Verein so nach oben zu bringen. Und ich lege jedem ans Herz, wer es noch nicht getan hat, die Doku ist jetzt bei The Zone mittlerweile auch abrufbar, meine ich, Trainer heißt die, von Aljoscha Pause. Das ist eine Langzeit-Doku gewesen, da wurden drei Trainer über mehrere Jahre begleitet und einer von diesen dreien ist Frank Schmidt. Und ist für mich eine der besten Sportdokus, die ich gesehen habe, die ist wirklich toll und schon 10 Jahre alt. Das heißt, die spielt im Jahr 2013, wenn ich richtig bin, da haben die Heidenheimer noch in der dritten Liga gespielt. Und da sieht man einen etwas jüngeren Frank Schmidt. Und wenn man diesen Frank Schmidt da sieht, dann weiß man, warum er da ist, wo er ist und warum man ihm, oder anders gesagt, warum es Spieler beim 1. FC Heidenheim gibt, die ihm offenbar auch an den Lippen hängen. Weil er weiß es, eine Mannschaft zu begeistern. Ich weiß ganz genau, da gibt es noch eine Szene aus dieser Doku. Die Heidenheimer verpassen am letzten Drittligaspieltag den Sprung in die Aufstiegsrelegation, verharren also noch ein weiteres Jahr in der dritten Liga. Und da stellt er sich hinterher hin in die Kabine, Totenstille, keiner will was sagen. Und er steht da und sagt, Leute, das ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben. Aber das ist der Fußball, das ist der Sport, das ist das Leben. Fast schon philosophisch. Ganz, ganz, ganz bemerkenswert. Also jeden, der es noch nicht gesehen hat, Sendetipp an der Stelle von mir, Trainer, ich meine mittlerweile bei The Zone abrufbar. Und dann versteht man dieses Phänomen Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim.
Jetzt ist aber auch mal gut, Christian. Ja?
Ja.
Also ich fand Frank Schmidt so lange sympathisch, bis er angefangen hat, jetzt offenbar jedem Trainer, gegen den er spielt, ein Buch über sich selbst zu schenken.
Ja, das ist mir dann das stimmt.
Ein Stück too much. Ihr habt bei aller Statistik und sonstiger Lobhudelei leider meine Lieblingsstatistik bisher noch nicht genannt.
Die musst du uns ja sagen.
1999, 2000. Lange ist her. Da gab es das letzte rein württembergische Bundesliga-Duell. Gegen welche Mannschaft?
Gegen den SSV Ulm.
Sehr gut, Christian. Gegen den SSV Ulm von 1846. Und jetzt als Icing on the Cake Zusatzfrage, wer war der Trainer des SSV Ulm in dieser Saison?
Martin Andermatt.
Felix ist zu jung, der kann... Wow, Pavlic, stark.
Ja, unvorbereitet. Stark.
Du könntest ja fast auf YouTube beim Trainerraten gegen mich antreten. Sollen wir das mal machen?
Ja, können wir uns überlegen, ja. Da erinnere ich mich noch gut dran. Auch die Ulmer in der Bundesliga war ja auch eine sensationelle Geschichte, ne?
Es war eine sensationelle Geschichte, der Höhenflug und Absturz des SSV.
Skandal! Ulm,
der sie wirklich 20 Jahre gekostet hat. Die kommen ja jetzt erst wieder so langsam, aber sicher im Profifußball an, ja, spielen eine ganz solide Drittligasaison aktuell, natürlich tolle Fans hinter sich, das hatten sie schon immer und bleiben da hoffentlich erstmal, ohne weiter runter wieder abzuschmieren. Aber das war eine tolle Saison damals. So Leute wie Sascha Rösler haben da beispielsweise gespielt. Phänomenale Geschichte.
Ich erinnere mich auch, dass das Auswärtsspiel im Donaustadion bei klirrender Kälte im tiefsten Winter in Ulm stattgefunden hat.
Ja. Auf Knüppelhart, das war eigentlich unbespielbar. Also das war einfach ein Beton, ja, ein tiefgefrorener Platz. Ja. Da kann ich normalerweise nicht Fußball spielen. Sowas habe ich seitdem nur noch einmal gesehen, nämlich als der VfB Stuttgart in der zweiten Liga damals bei Erzgebirge Aue gespielt hat und die eine Hälfte des Platzes war aufgetaut, weil der in der Sonne lag und die andere Hälfte war einfach knüppelhart gefroren. Ja, stark.
So, jetzt haben wir ein bisschen...
Ja, wir schweifen ab.
Was hast du 1999 gemacht?
Noch nichts, war noch ein bisschen zu früh.
Mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt, hätte jetzt mein Opa gesagt. Aber
noch nicht mal das.
Ja.
Noch ein Jahr zu früh für den Ganze. Aber ich gehe mal ins Aktuelle, was vielleicht Heidenheim gerade auch statistisch so ein bisschen stark macht, weil es war auch eine Mannschaft, wo ich vor der Saison gesagt habe, die bleiben eher drin als Darmstadt. Einfach weil das eine Mannschaft ist, die auch eklig sein kann. Die bringen gerade eigentlich genau das mit, was du mitbringen musst, wenn du drin bleiben willst. Darmstadt so aktuell auch, muss man sagen. Die sind auch ganz gut dabei eigentlich. Vorne hast du welche, die treffen. Jetzt nicht den einen Girassi, der 13 Hit macht, aber eben auf ein paar verteilt. Dingchi 5, Yannick das Beste, 4 aktuell. Hinten drin hast einen guten Keeper mit Müller, der die zweitmeisten gehaltenen Torschüsse hat in der Liga aktuell. Nübel ist da bei uns auf der 6, also zwei Top-Keeper am Sonntag. Und eben auch ja, Leidenschaft, sich in alles reinzuwerfen. Das ist wieder der Klassiker, das erzähle ich eigentlich quasi in jedem Vorbericht, dass der VfB spielerisch besser ist und der Gegner vielleicht in Sachen Härte, aber Heidenheim ist da schon gut dabei. Laufdistanz Nummer 1 in der Liga, Sprints Nummer 3, intensive Läufe Nummer 3, ja, die arbeiten.
Und eine ganz große Schwache. Na, welche?
Ja, das ist, also ich habe die Spiele jetzt zu Großteilen gesehen, die kriegen viele, viele Eckball-Gegentore, ne?
Erstens das, ja, aber bei den Main-Stats zu bleiben, die Felix gerade gedroppt hat, Zweikampfschwäche. Es gibt kaum eine Mannschaft, die schwächer ist im Zweikampf, nur 46% roundabout gewonnen von Heidenheim. Das ist ganz schön wenig, zumal für eine Mannschaft, die über den Kampf kommt.
Ja.
Ja.
Platz 17 in der Liga.
So sieht's aus. Das ist ganz weit hinten. Der VfB steht da mit 53 irgendwas, glaube ich, recht gut da.
Ja, Platz 3 in der Liga.
Und das könnte also ein Schlüssel sein. Und ja, sie haben am Anfang gar keine Standards kassiert. Jetzt in den letzten 2 oder 3 Spielen, glaube ich, 4 oder 5 Standardgegentore. Auch da könnte ein Schlüssel liegen.
Und Felix hat es gerade gesagt, die stehen ja eigentlich verhältnismäßig für einen Aufsteiger sehr, sehr ordentlich da. 7 Punkte. Und trotzdem hatten die schon 2 Heimspiele, wo sie eine 2-0-Führung weggegeben haben. Das erste Heimspiel gegen Hoffenheim, 2-0 geführt. Auch da übrigens Jan-Niklas Beste, ein Elfer noch verschossen zwischendrin. Und dann dreht Hoffenheim das zum 2-3. Und das letzte Heimspiel der Heidenheimer fand ich ganz wild. Da führen sie nach 20 Minuten 2-0 gegen Augsburg und verlieren dann 2-5 und brechen auseinander. Und keiner weiß so wirklich, warum. Zumindest konnten sich die Spieler nicht so wirklich erklären. Das heißt, sie haben 7 Punkte, aber eigentlich hätten sie auch schon ein paar mehr haben können. Weil eigentlich, ehrlich gesagt, wenn du als Aufsteiger zu Hause 2-0 führst, dann solltest du da punkten, wenn du drinbleiben willst. Das müssen sie sich sicher ankreiden lassen.
Wollen wir mal zu unserer Kategorie kommen, der Spieler, die es zu beobachten gilt.
Oh, schön eingedeutscht.
Ja, guck mal an. Ja, wir werden ja immer hier angefeindet. Angefeindet ist zu viel, aber natürlich wird uns immer vorgeworfen, unsere Anglizismenquote wäre zu hoch. Also fangen wir mal bei den kleinen Dingen
Felix, an. Wen hast du gechosen?
Dingchi habe ich mir geschnappt. 21 Jahre alt, Stürmer vorne drin, wirkt, oder ich hatte ihn fast sogar älter im Kopf, weil er auch schon ein bisschen länger bei Bremen so ein bisschen im Sichtfeld ist, ist ausgeliehen von Bremen. Letztes Jahr dort aus 17 Bundesligaspielen kein Tor gemacht, natürlich hauptsächlich Einwechselspieler gewesen bei Bremen. Und er steht da auch schon bei 5 Toren in 9 Spielen, die aus 17 Torschüssen, also auch das eigentlich eine recht ordentliche Quote. Auch in der ersten Pokalrunde hat er Tor und Vorlage gegeben. Jetzt Heidenheim ja auch noch raus, das war ja auch witzig. Die haben jetzt in der Liga auf Gladbach getroffen, in Gladbach gespielt und verloren. Und 2, 3 Tage später wieder in Gladbach-Pokalen da auch ausgeschieden. Aber da bringt Dingchi tatsächlich auch Liga-Top-Werte mit, auch wie Heidenheimer generell. Schnelligkeit ist er mit Silas auch vorne auf Nummer 1 und Davies. Sprints ist er gut dabei, Flanken aus dem Spiel ist er gut dabei. Also ja, eine der vielen Leihspieler von Bremen, die echt gut funktionieren. Ich glaube, der hat auch gegen Bremen selber getroffen. Da hat auch Bremen vielleicht so ein bisschen ein Problem aktuell, zu viele gute Spieler abgegeben zu haben.
Möglicherweise waren da nicht die allerbesten Personalentscheidungen dabei. Möglicherweise hat das was damit zu tun, dass Frank Baumann nach Saisonende aufhören wird. Möglicherweise werden sie das nicht nochmal so machen, aber ist nicht unser Thema heute. Wen hast du, Christian?
Ich habe einen der beiden Spieler genommen, über die am meisten gesprochen wird, überregional, wenn es um Heidenheim geht. Klar, der eine ist Tim Kleindienst, der sie in die Bundesliga geschossen hat, aber noch viel spektakulärer finde ich tatsächlich Jan-Niklas Beste. Erstens aufgrund des, wie ich finde, tollsten Barts der Bundesliga, ja, rein optisch. Und andererseits ist er einfach einer der Spieler, die verrückte Dinge machen können. Das habe ich letzte Woche bei Maxi Bayer schon gesagt und in dem Fall auch. Und dazu kommt halt, dass Jan-Niklas Beste schon 2 direkte Freistöße verwandelt hat in dieser Saison. Also er hat einen gegen Hoffenheim eben reingemacht, als sie verloren haben. Und er hat einen sensationell reingemacht beim ersten Heimsieg, wenn ich mich erinnere, gegen, ich meine sogar Union war es das gewesen. Da hat er das 1-0 geschossen. Und Kreativspieler, hat schnelle, gute Ideen, ist nervenstark, denn darf man nie vergessen, beim Aufstieg der Heidenheimer reden alle oft über dieses 3-2 dann in 90 plus 12 oder wann es gewesen ist, aber wird oft vergessen, dass es ein paar Minuten vorher einen Elfmeter für Heidenheim gab in Regensburg, den er verwandelt hat. Ohne diesen verwandelten Elfer wäre es gar nicht erst so weit gekommen, dass der HSV immer noch in der zweiten Liga spielt. Also ein guter Standardschütze, guter Freistoßschütze, und das ist das, worauf eben der VfB halt generell aufpassen muss, wie ich finde, am Sonntag. Ja, ich finde das tatsächlich spannend, dass die Zweikampfwerte beim VfB besser sind oder so viel besser sind. Zeigt eben auch, dass der VfB nicht nur über Spielerische kommt und nicht nur wegen des Spielerischen so erfolgreich ist.
Ja, gut, es sagt natürlich auch, dass es sehr starke 1-gegen-1-Spieler hat. Das kann man ja wiederum.
Genau, das heißt, der VfB bringt eben diese verschiedenen Komponenten mit, aber wo dann eben die Heidenheimer dem VfB halt immer gefährlich werden können, sind halt eben diese ruhenden Bälle, und da ist ja Niklas Beste einer, der das, wie ich finde, sehr, sehr gut kann. Philipp.
Und auch mein Spieler, den es zu beobachten gilt, spielt in diese Kategorie mit rein. Ja, ich habe ja lange überlegt, ob ich Kevin Müller nehmen soll oder eben Leonard Maloney. Ich habe mich für Leonard Maloney entschieden. Kevin Müller, Felix hat vorher schon gesagt, VfB-Vergangenheit und einer der Spieler, die am meisten auf die Bude bekommen und deswegen gute Quoten haben, weil er ein guter Keeper ist. Aber Maloney steht für mich so sinnbildlich für den Heidenheim-Fußball. Ja, so ein richtiger Malocher da hinten drin, der defensives Mittelfeld, der Fußball arbeitet, der sich ganz selten höher als gerade über der Grasnarbe bewegt. Ja, aber ich mag solche Typen. Der hat sogar geschafft, sich mit dieser Art und Weise Fußball zu arbeiten, in die US-Nationalmannschaft in den Kader zu kommen, so, und ist eben ein Spieler, der auch dahingehend Schlüssel sein kann, dass er eben durch seine Spielweise sehr schnell, sehr früh gelbbelastet ist, meistens oder oft, ja, und dadurch ein Spieler ist, den man besonders attackieren kann. Ja, wenn ich da also viele gegen den ins 1-gegen-1 schicke oder versuche, Situationen zu erzeugen, die ihn in Zweikämpfe zwingen, dann könnte das zu einem Platzverweis führen, also zu einem Vorteil für mich. Insofern ist das ein Spieler, den ich in der Vorbesprechung als Trainer des VfB Stuttgart ganz besonders erwähnen würde. Zumal er auch jemand ist, der ja gerne, sag ich mal, hier und da einen Ellbogen draußen stehen lässt, der niemand aus dem Weg geht. Ja, keinen Zweikampf und auch sonst, glaube ich, nichts. Möglicherweise auch einem Glas nicht. Jedenfalls, das ist mein Spieler, den es zu beobachten gilt. Leonard Maloney, das Zweikampfgerät beim
Das kann ich dir an der Stelle auch nochmal unterlegen, tatsächlich. Wo ich schon ein paar Statistiken dabei habe. Faust am Gegner Nummer 4 in der Bundesliga. Laufdistanz Nummer 1, bis er die meisten Kilometer in Summe abgelegt, und intensive Läufe auch die meisten, Nummer 1 in der Bundesliga unter allen Spielern.
Und jetzt noch Pints, die er gelernt hat nach dem Spiel, hast du es auch noch?
Expected Pints.
Sehr schön.
Expected Pints, viele.
Was werden aus eurer Sicht die Schlüssel sein für den VfB, um erfolgreich zu sein am Sonntagabend?
Ich bleibe bei dem Thema, das wir heute schon mal hatten, Seriosität. Ja, geh diese Aufgabe mit 100% an, geh sie sehr erwachsen an, geh sie umsichtig an, ja, ohne dabei zu vorsichtig zu sein. Aber versuch einfach, deine neu gewonnene Reife auf den Platz zu bringen, und dann dürfte Heidenheim keine Chance haben in diesem Spiel am Sonntagabend 17:30 auf der ebenfalls sehr zugigen Ostalb. Nicht nur in Ulm ist es sehr kalt. In Heidenheim, da scheint das Licht nur wenige Stunden am Tag. Da kann es auch ganz schön zapfig zugehen, da oben.
Sich einfach nicht nerven lassen in Heidenheim. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergegriffen, der Vergleich quasi letzten Saison, aber das waren so die Spiele, wo unter Hoeneß auch verloren wurde. Hertha, Schalke, wohl Schalke war noch Labbadia, aber sich einfach das bisschen Schneid abkaufen lassen, sich ein bisschen nerven lassen, weil rein statistisch ist Heidenheim eine Mannschaft, die auch, ich sag mal, clever foult. Die haben Platz 11 in Sachen Karten, VfB auf Platz 18, die wenigsten Karten bisher bekommen, aber Heidenheim ist Platz 3 bei VfB am Gegner. VfB ist auf Platz 16, da ist er statistisch eher zusammenhängend als bei Heidenheim. Das heißt, es sind vielleicht ein paar Nicklichkeiten dabei, ein paar kleinere Fouls, sich davon nicht nerven lassen, und eben sich da in dem Sinn, passt ja genau in die Seriosität mit rein, sich da einfach nicht aus dem Spiel bringen lassen und sich da nicht in Fehler reinlaufen, wie man es vielleicht letzte Saison getan hat.
Nur mit schönem Spiel, mit Jogo Bonito kommst du da überhaupt nicht weit. Keinen Zentimeter weit. Deswegen, das sollte man tunlichst
vermeiden. Auf keinen Fall. Und wenn ich kluge Fouls höre von Felix, dann muss ich auch immer an Steffen Görsdorf denken, der quasi immer gesagt hat, das ist die große Stärke von Union zu ihrer besten Zeit gewesen, dass sie den Gegner nerven, dass sie klug faulen, dass sie früh faulen. Das sind dann selten gelbe Karten, aber oft eben unterbinden sie den Spielfluss. Und darauf wirst du dich einstellen müssen. Aber ich bin da ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass das am Sonntag gelingen mag. Zumal auch jetzt die Heidenheimer auch ein bisschen, hat man jetzt auch gemerkt, zweimal jetzt in Gladbach verloren, einmal in der Liga, einmal im Pokal. Da rumort's jetzt auch ein bisschen. Ist jetzt noch weit von Union-Verhältnissen weg. Aber die ärgern sich gerade schon über die Art und Weise, wie sie Spiele verlieren. Vor allem, weil das eben, sie verlieren Spiele mit Attributen, die sie eigentlich auszeichnen sollten. Und dementsprechend ist es für den VfB wichtig, das anzunehmen. Und dass der VfB, wenn man sich die Spieler nebeneinander hervergleicht, den besseren Kader hat, ja, die größere individuelle Klasse hat, steht, glaube ich, außer Frage. Aber das musst du auf den Platz bringen und den Heidenheimern einfach auch direkt zeigen, wir wissen, was ihr könnt, ja, aber wir lassen euch nicht zu, dass ihr das auch auf den Platz bringt, was ihr eigentlich könnt, was ihr gerne wollt. Das heißt, ein Stück weit, wie soll man sagen, zeigen, wer der Babbo ist. Ich bin zu alt dafür. Aber ja, das meine ich so.
Sehr, sehr gut gesagt. Das ist sehr, sehr gut gesagt. Ja, ja. Tipps, meine Damen und Herren. Ich sag 1-3.
Ich sag 0-1.
Oh, nochmal. Ich lege einen drauf, 0-2.
Aber ich spüre Optimismus. Gut.
Ein klein wenig, offenbar, ja.
Ja, das sind ja auch Spieler auf dem Zettel auch schon vor der Saison, auch ohne den grandiosen Saisonstart, wie auch Darmstadt das Heimspiel zum Beispiel, wo du drauf guckst und sagst Aufsteiger, klar aus, ist aber Aufsteiger, da musst oder darfst du zumindest nicht verlieren, wenn du in der Liga was zu melden haben willst.
Das ist doch eine schöne runde Nummer, Klammer, Endzitat. Ich würde sagen, wir schließen das ganze Thema heute ab, diese Sendung, auf der wir auf 3 Spiele geblickt haben, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, glaube ich. 3 Spiele in einer Podcast-Sendung und haben jetzt noch ein kleines Highlight für euch. Christian, wann haben wir das letzte Mal angedeutet, dass da im November noch was kommt?
Ich meine, es war so vor 2-3 Wochen oder so. Da haben wir irgendwie gesagt, du, im November, da könnte es was geben. Und da können wir jetzt schon ein bisschen mehr dazu sagen.
Wenn ihr diesen Podcast hört, dann findet ihr in der MeinVfB-App zeitgleich auch eine Anmeldemaske. Da könnt ihr euch anmelden, könnt euch für das Event einen Platz sichern. Am 20. November, das ist ein Montag, in der Länderspielpause, die bald kommt, werden wir zum ersten Mal nach über 260 Folgen Podcast eine Folge live aufnehmen. Live heißt vor Publikum. Ihr könnt also dabei sein im Hospitalhof in Stuttgart Mitte und kostenfrei uns beiden bei der Arbeit zuschauen, Christian. Wen haben wir auf der Tribüne? Wir haben uns natürlich Gäste mit reingeholt für die Geschichte.
Wir haben hochkarätige Gäste vom VfB bekommen und werden sprechen können mit Alexander Werle, dem Vorstandschef, und mit Fabian Wohlgemuth, dem Sportdirektor.
So sieht's aus. Wir werden das Ganze so ein bisschen wie ein Fußballspiel aufziehen. Das heißt, es gibt 2 Halbzeiten, 45 Minuten Werle, 45 Minuten Wohlgemuth und natürlich, was zum ordentlichen Fußballspiel auch dazu gehört, sind Kaltgetränke. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ihr könnt euch da eine Pulle aufreißen und euch in aller Ruhe ins Publikum setzen, mit uns diesen Podcast zusammen aufnehmen, wenn man so möchte. Diese Sendung, die wir da aufnehmen, die wird dann über Nacht geschnitten, ist am nächsten Tag dann auf den üblichen Kanälen verfügbar. Das heißt, es gibt sie in jedem Podcatcher, den es irgendwo auf dieser Welt gibt. Und es gibt sie auf YouTube. Wir werden das Ganze natürlich filmen, zusammenschneiden und dann euch zur Verfügung stellen. Das heißt, auch die, die keinen Platz bekommen, das ist relativ begrenzt. Das sind nur wir wissen es nicht ganz genau, so ungefähr 120, 130 Sitzplätze haben wir zur Verfügung. Wer keinen Platz bekommt, muss sich also nicht grämen, wie man so schön sagt. Er kann das Ganze dann am nächsten Tag entweder hören und sehen, wenn er das möchte. Und dann sind wir mal gespannt, was wir da hinten raus bekommen aus dieser Nummer. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir es geschafft haben, euch vor Weihnachten sozusagen noch so ein kleines Highlight zu organisieren.
Das werden wir dann auch noch vorbereiten. Da müssen wir ein bisschen was tun, Philipp. Na, da wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns.
Ja, das ist
möglich. Bevor uns die Leute bei der Arbeit zuschauen können, müssen wir noch ein bisschen interne Arbeit machen, aber das kriegen wir alles hin. Würde ich sagen, natürlich der Hinweis auch an euch da draußen, folgt uns wie immer auch auf den verschiedenen Social-Kanälen, Facebook, Twitter, Insta, kein OnlyFans, @meinVfB und natürlich auch zu erreichen per E-Mail info@meinvfb.de und freuen uns da wie immer über Feedback, konstruktive Kritik oder sonstige Grüße und würde ich sagen, was war das, 263 heute, ne?
So sieht's aus.
Würde ich sagen, in bester deutscher Sprache, it's a rap. Und ich bedanke mich bei Felix, der uns heute beglückt hat. Danke, Felix, für deine Expertise und für deine Daten und für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne. Und ich nach Expected Pints kommen auch die Expected Anglicismen, die waren auch sehr hoch.
Das ist wohl wahr. Und wir schließen die Folge mit dem Mann, mit dem wir sie auch eröffnet haben. Er hatte das erste Wort, er hat auch das letzte Wort und gibt die Marschroute vor für den kommenden Sonntag in Heidenheim. Dennis Undaff.
Da müssen wir genauso agieren wie heute und wie am Samstag gegen Hoffenheim und dann hoffentlich holen wir die 3 Punkte mit nach Hause und können weiter feiern.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.